Herzlich willkommen bei Bürgerradio International. Mein Name ist Klaus Schubert vom Internationalen Freundeskreis und wir haben heute ein interessantes Thema. 30 Jahre Jürgen-Wahn-Stiftung Soest. Und hierzu habe ich zwei Gäste einladen können, die auch meiner Einladung gefolgt sind. Die stellen sich jetzt gerade mal vor.
Mein Name ist Alicia Guerrero-Palmer und ich habe die Jürgen-Wahn-Stiftung durch ein Projekt kennengelernt.
Schönen guten Abend, mein Name ist Thomas Frier, ich bin Vorstandsmitglied der Jürgen-Wahn-Stiftung.
Bürgerradio International wieder an einem Sonntag, am ersten Sonntag des Monats. Und das heutige Thema befasst sich mit der Jürgen-Wahn-Stiftung. Es gibt ja sehr viele Hörer, die sicherlich schon von der Jürgen-Wahn-Stiftung gehört haben. Und das wollen wir heute ein bisschen aufbereiten, denn es gibt einen besonderen Anlass. Und dieser Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Jürgen-Wahn-Stiftung. Und ich möchte gerne darüber sprechen, erst einmal mit Thomas Frier. Thomas, du gehörst zum Vorstand der Jürgen-Wahn-Stiftung und ich bitte dich einfach mal so ein bisschen über die Geschichte der Jürgen-Wahn-Stiftung und vielleicht auch von Jürgen Wahn zu berichten.
Ja, das will ich gerne tun. Aus dem 30-jährigen Jubiläum kann man entnehmen, 1989 ist der Verein gegründet worden, aber die Aktivitäten der Jürgen-Wahn-Stiftung, die mit dem Namen Jürgen Wahn verbunden sind, sind schon etwas älter. Sie gehen leider auf ein tragisches Ereignis zurück, nämlich 1980 starb der damals 23-jährige Student Jürgen Wahn an einem Verkehrsunfall und seine Eltern haben dieses Ereignis zum Anlass genommen, das Geld, was für Jürgen mal vorgesehen war, für soziale Zwecke zu verwenden. Sie haben damals in den frühen 80er Jahren Jürgen-Wahn-Häuser in SOS-Kinderdörfern gebaut und daraus hat sich eine Initiative von Freunden und Verwandten und Bekannten entwickelt, die dann irgendwann institutionalisiert werden musste, weil sie anders nicht mehr zu organisieren war.
Man muss also sagen, es hat nie eine richtige Stiftung gegeben, obwohl sie so heißt, denn Stiftung bedeutet ja, man hat ein Stiftungskapital, von dem man zehrt, beziehungsweise die Zinsen, die man einsetzen kann. Wichtig erscheint mir auch, dass Jürgen Wahn damals schon, das war ja noch gar nicht so normal, eine Reise nach Mittelamerika gemacht hat und sich auch mit in Mexiko zum Beispiel sich mit Menschen befasst hat, die da in Armut gelebt haben.
Ja, er war sozial engagiert und interessiert und genau das war der Grund, warum seine Eltern gesagt haben, ganz in seinem Sinne wäre es, wenn wir dieses Geld für solche sozialen Zwecke gerade in Ländern der Dritten Welt verwenden und dort uns um Kinder und um Gesundheit und Ernährung der Kinder kümmern.
Und aus dieser Familieninitiative, die ja eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, einen traurigen Anlass hatte, ist etwas sehr Positives im Laufe der Jahre entstanden. Und 1989 ist dann ein Verein gegründet worden, weil der auch rechtliche, steuerliche Vorteile hat, auf die wir dann nochmal eingehen werden. 30 Jahre Jürgen-Wahn-Stiftung aus Soest mit vielen Einsatzmöglichkeiten in aller Welt und der Vertreter der Jürgen-Wahn-Stiftung, Thomas Frier, wird uns jetzt so ein bisschen erzählen, Thomas, in welchen Ländern, auf welchen Kontinenten die Jürgen-Wahn-Stiftung aktiv gewesen ist oder immer noch aktiv ist.
Naja, man kann fast sagen, auf fast allen Kontinenten, wenn man Australien, Ozeanien mal auslässt, aber in alphabetischer Reihenfolge Albanien, Argentinien, Guatemala, Mexiko, Myanmar, Nepal, Syrien, Togo, Sri Lanka. Man sieht, das ist, wenn man den Globus sich vor Augen führt, ein bunter Teppich an Punkten, wo die Jürgen-Wahn-Stiftung aktiv ist.
Können wir denn mal versuchen herauszufinden, an welchen Orten die Jürgen-Wahn-Stiftung tätig ist? Und ich will gerne behilflich sein, denn ich darf den Hörern auch erläutern, dass ich auch mit der Jürgen-Wahn-Stiftung zu tun habe, denn ich bin seit vielen Jahren Vorsitzender dieser Einrichtung.
Ja, wir können vielleicht mal mit Albanien anfangen, nicht nur, weil es im Alphabet ganz vorne steht, sondern auch, weil das zu den ältesten Projekten gehört. Das begann schon Anfang der 90er Jahre. Damals war Albanien das Armenhaus Europas. Und es gab damals einen aktiven Kollegen aus unserem Vorstand, Hans-Joachim Hölscher, vielleicht den vielen noch bekannt als Sanitärhandwerksmeister hier aus Soest. Und der hat die Initiative ergriffen und hat sich um Kindergärten in Albanien verdient gemacht und hat dort mit eigenen Mitteln und auch mit seiner eigenen Arbeitsleistung einen Kindergarten aufgebaut, der sich um bedürftige Kinder gekümmert hat. Und daraus hat sich immer mehr auch in Albanien entwickelt. Es wurde ein neuer Kindergarten beispielsweise in Gomsice gebaut und in Velipoje, in einer anderen Stadt in Albanien, wurde ein vorhandener Kindergarten renoviert und man kann sagen auf Vordermann gebracht und völlig neu auch auf die Beine gestellt.
Albanien hat auch den Vorteil, dass die Flugstunden nicht ganz so lange sind. Das sind gerade mal knapp 2 Stunden, die man von hier aus nach Tirana fliegt. Das hat natürlich auch Vorteile. Es hat auch am Anfang Personen aus Soest gegeben, die Material rübergebracht haben. Krankenhausbetten, die irgendwo abgelegt worden waren, die dann dort in einem Krankenhaus verwendet worden sind. Und wie gerade schon gesagt worden ist, in Kitas, da wird heutzutage immer noch sehr intensiv gearbeitet. Wichtig ist vielleicht auch noch hinzuzufügen, dass Albanien auch den Vorteil hat, dass es auch so einen Austausch gibt. Im vergangenen Jahr sind auch 2 junge Frauen nach Albanien gegangen.
Ja, genau, das waren 2 junge Damen, die als Praktikantinnen dort für ein halbes Jahr aktiv waren, die sich dort um die Kinder gekümmert haben, die sie angeleitet haben, die sie betreut haben und die dann auch festgestellt haben, dass es da bei der Gesundheitsversorgung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen im Argen liegt. Die haben sich dann sehr darum gekümmert, dass die Zähne mal regelmäßiger geputzt wurden und sie waren zwischendurch im Weihnachten zu Hause und sind dann aber mit Begeisterung nach dem Jahreswechsel wieder zurückgekehrt und hatten dann Zahnbürsten und Zahnpasta im Gepäck und haben dann dafür gesorgt, dass die Kinder regelmäßig ihre Zähne geputzt haben. Das hat denen auch viel Spaß gemacht, das konnte man jedenfalls den Bildern entnehmen, die wir dann hier nach Soest bekommen haben.
Bürgerradio International, heute Abend wieder unterwegs und wir wollen noch einmal kurz nach Albanien zurückgehen, Thomas, denn wir wollen noch etwas ergänzen, was für den Bereich Soest sicherlich sehr wichtig ist.
Ja, wir arbeiten bezogen auf das Projekt in Albanien sehr eng mit der Albertus-Magnus-Gemeinde zusammen. Da gibt es eine langjährige Kooperation in der Form, dass die Sternsinger jedes Jahr insbesondere im Soester Norden sammeln und dass die dort gesammelten Gelder regelmäßig verwendet werden, um die Arbeit im Kindergarten in Velipoje aufrechtzuerhalten. Und der frühere Pfarrer Gerd Breker war regelmäßig da vor Ort und hat sich auch immer damit der Frage beschäftigt, läuft und hat sich dafür vergewissert, dass die Mittel, die gesammelt wurden, da auch entsprechend gut eingesetzt worden sind.
Und nun machen wir einen Sprung, der ein bisschen weiter ist. Wir wollen nach Westafrika. Seit vielen Jahren haben wir Projekte in Togo.
Ebenfalls ein ganz langjähriges Projekt, wo wir auf eine gute Partnerschaft mit einem einheimischen Bauern, Jacques Mbata, der eine deutsche Frau geheiratet hat, nämlich in Dresden studiert zu Zeiten der DDR, spricht sehr gut Deutsch und kümmert sich um die Situation in seinem Heimatdorf in Worode, Anibade im Norden von Togo. Und dort ging es anfangs um die Einrichtung einer guten Wasserversorgung für das Dorf. Früher mussten die Frauen weit laufen und das Wasser auf den mit Tonkrügen auf den Köpfen tragen. Da kann sich vorstellen, dass das nicht angenehm ist. Und wir konnten dafür Sorge tragen, dass eine Wasserleitung gebaut wurde, ein Wasserturm und dass man dort regelmäßig das Wasser in der Nähe zapfen konnte. Und dann ging es weiter mit einer medizinischen Grundversorgung, einer kleinen medizinischen Station, die eingerichtet wurde.
Und denn es gibt ein Problem, wenn ich das hinzufügen darf. Malaria ist sehr verbreitet in vielen afrikanischen Ländern, das auch in Togo. Und derjenige, der mal von Malaria befallen worden ist, der sieht zwar eine Heilung über einen kurzfristigen Zeitraum, aber er muss damit rechnen, dass irgendwann wieder von Neuem die Malaria ihn befasst. Und da ist es eben wichtig, dass man eine, wir nennen das manchmal Kranken-, manchmal Gesundheitsstation vor Ort ist, wo dann die Menschen behandelt werden können.
Das ist das eine. Und das andere sind dann auch immer mal wieder Schlangenbisse, die mit Serum bearbeitet und behandelt werden müssen. Also es gibt da Dinge, die wir für uns ja eher ungewöhnlich sind, die eben halt da beachtet werden müssen.
Nun kümmern wir uns auch noch weiterhin um junge Leute.
Ja, insbesondere natürlich geht es neben der Gesundheitsversorgung dann auch um Bildung und da geht es um Schulen, Schulgebäude, aber auch Schulausstattung für Schüler, junge Menschen, die Schulkleidung brauchen, die Schullehrmaterial brauchen und die vor allen Dingen auch beköstigt werden müssen. Und da haben wir in einem Gesamtpaket, wenn man so will, dafür gesorgt, dass Schulen einen vernünftigen Zustand haben, dass Schüler ausgestattet werden, mit Lehrmaterialien und dass eben halt sie beköstigt werden können und versorgt werden, insbesondere eine warme Mahlzeit bekommen. Das ist eben leider nicht selbstverständlich.
Und es ist interessant, dass es zum Beispiel auch Kinder gibt, die gerade 3 oder 4 Jahre alt sind, die in die Schule gehen, weil sie wissen, dass sie da mittags eine warme Mahlzeit bekommen und auf diese Art und Weise eine Bindung an die Schule bekommen. Aber das ist nicht der richtige Weg. Inzwischen ist da auch eine Kindertagesstätte eingerichtet worden, wo die Kinder, die kleinen Kinder, besonders gezielt behandelt werden. Wie sieht es denn aus mit den etwas Älteren, die die Schule verlassen haben? Gibt es da auch noch eine berufliche Förderung?
Ja, da gibt es das Stipendienprogramm. Da gibt es also die Möglichkeit, auch für Spender hier in der Region mit einem kleinen monatlichen Betrag bestimmte Schüler und Studenten zu unterstützen in ihrem weiteren Werdegang. Denn entscheidend ist natürlich, dass sie nicht einfach nur noch eine Schule besuchen, sondern dass sie dann am Ende eine Ausbildung haben, die ihnen selber, aber auch der Gesellschaft da vor Ort von Nutzen ist. Und insofern sorgen wir, glaube ich, dafür, dass das auch eine nachhaltige Weg ist, der da in Togo beschritten.
Die Jürgen-Warn-Stiftung ist eine aus Soest stammende internationale Hilfsorganisation anerkannt. Wir werden hinterher auch nochmal auf diese Anerkennung im Rahmen des Spendensiegels zu sprechen kommen. Wir haben Projekte in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Wir haben gesprochen über Albanien und dann über Togo. Und nun, Thomas, lass uns den Sprung über den Atlantik machen nach Guatemala.
Ja, dann kommen wir nach Guatemala City, wo wir seit vielen Jahren aktiv sind, in der sogenannten Casita Amarilla. Die hat den Namen von der Fassade dieses gelben Häuschens, in der eine Tagesstätte ist, die sich um Kinder kümmert, deren Eltern ihren Lebensunterhalt auf einer benachbarten Zentraldeponie von Guatemala City verdienen. Das heißt, die sind dort Reststoff-Wertstoffsammler. Und früher war es so, dass die Kinder mit im Gefolge der Eltern unterwegs waren, auch dort Reststoffe zu sammeln und für den Lebensunterhalt zu sorgen. Und die Tagesstätte hat es ihnen ermöglicht, dann auch einen anderen Lebensweg zu beschreiten. Sie werden dort betreut, sie werden schulisch ausgebildet, sie bekommen auch hier eine warme Mahlzeit. Und insofern ist das so etwas wie Normalität auch im Leben der Familie. Die Eltern können dann auch mit einer gewissen Beruhigung auch diese Tätigkeiten ausüben. Und das Familienleben sieht natürlich ganz anders aus, als das früher der Fall war.
Mir hat beim ersten Besuch dieses Projekts immer wieder imponiert, wenn die Jugendlichen sagten, vamos a la fábrica, wir gehen in die Fabrik, weil sie einfach nicht gesagt haben, Mülldeponie, das ist bei uns so negativ verhaftet. Ganz im Gegenteil, nicht? Das war für die eine Möglichkeit, wirklich Geld zu verdienen, um ihren Familien Hilfen zu geben. Und diese Casita Amarilla, die früher mal ein kleines Häuschen gewesen ist, ist heute ein größerer Komplex und wir werden gleich mit Alicia Guerrero nochmal darüber sprechen, was alles in diesem großen Projekt ist. Thomas, Schule, Kita ist ja etwas, was wichtig ist, um in der Gesellschaft nachhaltige Veränderungen vorzunehmen.
Ja, zweifellos. Auch da ist es dann wieder der Weg in die Bildung und damit der Weg, auch den eigenen Lebensunterhalt irgendwann bestreiten zu können. Und da werden hier die Grundlagen gelegt für diesen weiteren Lebensweg. Und damit kann man natürlich auch nachhaltig etwas verbessern in der Situation der Menschen dort und auch in der Gesellschaft.
Gesellschaft, da ist sicherlich noch ein Wort vonnöten. Guatemala ist eines der Länder, in denen immer noch sehr viel Gewalt existiert. Das hängt sicherlich mit der Geschichte zusammen. Es hat einen 36-jährigen Bürgerkrieg gegeben, wo sehr viel Gewalt gewesen ist. Der ist nun beendet und viele Menschen haben eben keine Möglichkeit, einen Beruf auszuüben und Geld zu verdienen. Und so versuchen sie dann eben mit Waffen an Personen heranzukommen, den Busfahrer zum Beispiel, der angehalten wird und der seine Einnahmen abgeben muss. Insofern ist also die Casita Amarilla wirklich eine besonders fantastische Gelegenheit für die jungen Menschen, da eine Perspektive zu entwickeln.